NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind die Themen in der kommenden halben Stunde. Wie weiter in Katalonien? Der spanische Ministerpräsident Rajoy wirft dem katalanischen Regierungschef eine Art Hinhaltetaktik vor. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Deutschland verfehlt seine eigenen Klimaschutzziele. In Istanbul hat der Prozess gegen die deutsche Journalistin Meşale Tolu begonnen. Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen werfen Myanmar eine organisierte Vertreibung der Rohingyas vor. Und die neue Rheinbrücke bei Leverkusen darf gebaut werden. Hat er nun oder hat er nicht? Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont hatte sich gestern Abend etwas sibyllinisch geäußert darüber, ob er nun die Unabhängigkeit Kataloniens erklären wolle oder nicht. In seiner Rede hatte er zwar bestätigt, dass er die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet habe, gleichzeitig bezeichnete er sie als vorläufig ausgesetzt. Also, was gilt nun? Dies fragte sich heute auch die spanische Regierung und reagierte gereizt. Aus Madrid berichtet Oliver Neuroth.
Im politischen Madrid dreht sich heute alles um eine Zahl, 155. Dieser Paragraph der spanischen Verfassung könnte eine Schlüsselrolle in der Katalonien-Krise spielen. Mit ihm kann die Zentralregierung das Regionalparlament auflösen, Politiker absetzen und die Kontrolle über die lokale Polizei übernehmen. Ministerpräsident Rajoy hat den Mechanismus dieses Paragraphen heute in Gang gesetzt, mit der offiziellen Frage an Kataloniens Regierungschef Puigdemont, ob er gestern die Unabhängigkeit tatsächlich erklärt hat oder nicht. Nach den Worten Rajoys war das nämlich nicht eindeutig. Die Antwort, die Herr Puigdemont auf unsere Anfrage geben wird, markiert die Zukunft der nächsten Tage. Es liegt in seiner Hand, zurückzukehren zur Rechtmäßigkeit und den Normalzustand der Institutionen wiederherzustellen, so wie es die ganze Welt fordert. Oder er beginnt eine Phase der Instabilität, der Spannungen und riskiert, dass das Zusammenleben der Menschen in Katalonien nicht mehr funktioniert. Rajoy macht ernst. Er droht der katalanischen Regierung damit, den Artikel 155 anzuwenden, wenn sich die Region tatsächlich für unabhängig erklärt. Dafür habe Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont keine Kompetenz, wie Rajoy ein weiteres Mal klarstellt. Sie sind gewählt, um die autonome Region zu regieren, aber nicht um eine einseitige Unabhängigkeit auszurufen oder das Autonomiestatut aufzulösen. Der konservative Rajoy hat bei seinen geplanten Schritten die Unterstützung einiger politischer Gegner, zum Beispiel der Sozialisten. Auch sie befürworten den Artikel 155, und zwar um Neuwahlen in Katalonien zu erzwingen. Parteichef Sanchez schlägt außerdem vor, die spanische Verfassung zu überarbeiten, um Konflikte wie den in Katalonien in der Zukunft zu verhindern. Denn die aktuelle spanische Verfassung sieht Referenden wie am 1. Oktober in Katalonien nicht vor. Sanchez möchte eine Kommission gründen zur, wie er sagt, Modernisierung der autonomen Gemeinschaften in Spanien.
Es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico.
Diese Kommission soll das Modell unserer autonomen Gemeinschaften auf den Prüfstand stellen, 6 Monate lang. Sie bewertet die politische Situation in Katalonien. Danach beginnen wir eine Debatte im Parlament, wie wir die Verfassung modernisieren können. Soweit will Ministerpräsident Rajoy bisher nicht denken. Er wirft dem katalanischen Regierungschef Puigdemont im Parlament vor, für die schwerste Krise der jüngeren spanischen Demokratie gesorgt zu haben. Und er reagiert auf die Forderung, die er in den vergangenen Tagen von vielen Seiten gehört hat, nämlich mit der Regionalregierung Kataloniens zu reden, in Verhandlungen zu treten. Doch das lehnt Rajoy weiter ab. Er beruft sich auf Artikel 2 der spanischen Verfassung, die verbiete, über die Souveränität Spaniens zu verhandeln und über die Unteilbarkeit Spaniens. So viel dürfte klar sein. Ohne Gespräche rückt der Artikel 155 mit all seinen harten Konsequenzen für Katalonien immer näher.
Der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens, ist das jetzt eine Atempause, die beiden Parteien eine Chance bietet, aufeinander zuzugehen, oder nur eine kurze Ruhepause zum Kraftschöpfen für den nächsten großen Schlag? Hören Sie einen Kommentar von Christopher Plass.
Auch wenn die Lage in Katalonien ernst ist und ernst bleiben wird, es sei erlaubt, das, was dort passiert, mit einem Spiel zu vergleichen. Den einen fällt zu Recht Pokern ein. Wir erleben einen politischen Poker, bei dem scheinbar halb Europa darauf wartet, wer als nächstes welche Karte zieht. Aber aktuell drängt sich auch der Vergleich mit einem Fußballspiel auf. Etwas, was Spanier und Katalanen mit ihren Spitzenvereinen ja ohne Zweifel verbindet. Gestern hat der katalanische Regionalpräsident Puigdemont mit seiner Erklärung, von der niemand weiß, ob es die erwartete Unabhängigkeitserklärung sein sollte oder was sonst, den Ball ins Feld der Zentralregierung geschoben. Puigdemont forderte seinen Widersacher, Ministerpräsident Rajoy, heraus, Verhandlungen zuzustimmen. Rajoy hat heute gekontert und den Ball zurückgeschoben. Die Katalanen müssten erst mal klar machen, ob sie sich nun für unabhängig erklärt haben oder nicht. Jetzt ist Puigdemont wieder am Zug. Das Gute an diesem politischen Stellungsspiel ist meines Erachtens, dass etwas Zeit gewonnen wird. Aber Stellungsspiel heißt eben auch, dass derzeit offenbar niemand eine Idee hat, wie man für neue Bewegung sorgen könnte. Rajoy und die Zentralregierung haben die besseren Argumente, weil sie zu Recht auf die Verfassung verweisen können. Die katalanischen Separatisten haben Willkür walten lassen. Aber auch wenn der Zentralstaat de jure Katalonien unter eine Art Zwangsverwaltung stellen könnte, wem nützt das außer jenen Scharfmachern, die ohnehin eine weitere Eskalation wollen? Das ist eine stumpfe Waffe. Auch Puigdemont hat kaum Spielraum, es sei denn, er würde sein fragiles Bündnis pro Unabhängigkeit komplett aufs Spiel setzen. Rajoy macht in diese Richtung Druck, um einen Keil in die Separatistenfront zu treiben. Aber auch da sind Zweifel erlaubt, ob das die Lage nicht eher verschärft. Immerhin, in seiner heutigen Parlamentsrede hat der spanische Ministerpräsident zwar Machtanspruch deutlich gemacht, aber auch vorsichtig mit Angeboten gelockt, ist angeblich zum Dialog über Finanzierungsfragen und Selbstbestimmung bereit. Nur, und jetzt das entscheidende Aber, die katalanischen Separatisten müssen bereit sein, ihr Unrecht einzugestehen. Das Referendum zu dem zu erklären, was es auch meines Erachtens war. Ein böses Spiel. Festzuhalten ist, die Töne sind nicht mehr so martialisch, jedenfalls im Moment nicht. Ein Ausweg offenbart sich aber auch weiterhin nicht. Die geforderte Vermittlung der Europäer wird es, zumindest offen, nicht geben. Also müssen es Spanier und Katalanen vor allem selbst richten und vor allem zivilgesellschaftlich-demokratische Reife beweisen. Von außen kann man ihnen nur zurufen, in einer Welt, wo man sich Sorgen über Atomversuche, neue Diktaturen, Vernichtungskriege und Klimaschocks machen muss, ist es geradezu grotesk, dass es manche in dieser europäischen Vielvölkerdemokratie namens Spanien zum Äußersten treiben wollen.
Christopher Plass kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.37 Uhr. Lange Zeit war Deutschland so etwas wie der Musterknabe der internationalen Klimapolitik. Kein Land förderte so entschlossen die Windkraft und die Solarenergie. Aber offenbar hat das nicht viel genützt. In einem Bericht des Bundesumweltministeriums heißt es, die selbst gesteckten Ziele zur Minderung der klimaschädlichen Treibhausgase bis 2020 könnten nicht mehr erreicht werden. Auch die Ministerin Barbara Hendricks gibt das unumwunden zu. Angela Ulrich berichtet.
Es ist so etwas wie ein Vermächtnis von Barbara Hendricks, einer scheidenden SPD-Umweltministerin, die an einigem gescheitert ist. Am kohlefreundlichen Kurs von Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, an den Wirtschaftspolitikern der Union, die Hendricks Klimabemühungen beharrlich torpediert haben. Und an einer Kanzlerin, die sich zwar international, aber nicht energisch genug nach innen für die bundesdeutschen Klimaziele eingesetzt hat, kritisiert Hendricks und verbindet dies mit einer Mahnung.
Die Kanzlerin darf nicht sozusagen an der Seitenlinie stehen und was die nationale Klimaschutzpolitik anbelangt, zusehen. Und die Kanzlerin muss auch diejenigen Ressorts, die Verantwortung tragen in den Bereichen, die nicht im Umweltministerium liegen, aber entscheidend sind für das Gelingen der Klimaschutzziele, Sprichwort Verkehr, Energie, Landwirtschaft, tatsächlich auch auf Kurs bringen.
Auf Kurs bringen, um Klimaschutzversprechen einzulösen. Gerade im Verkehrsbereich hat sich zu wenig getan, sagt Hendricks, und es hört sich fast an wie ein Stoßseufzer.
Also der Verkehrssektor braucht eine echte Wende. Das kann so nicht weitergehen.
Und im Energiesektor seien die Erneuerbaren zwar ausgebaut worden, aber nicht gleichzeitig die Kohlekraft runtergefahren worden, wie er hofft. Auch das ist nicht neu, aber das Ausmaß größer als gedacht, sagt Barbara Hendricks.
Was wir nun wirklich brauchen, ist ein zügiger Plan, der deutlich macht, wie und wann und in welchem Umfang wir aus der Stromproduktion aus Kohle aussteigen.
Warum das Bundeswirtschaftsministerium diesen Plan torpediert, wird Sigmar Gabriels Nachfolgerin dort Brigitte Zypries gefragt. Diese zuckt hörbar mit den Schultern.
Wer da welche Fehler gemacht hat, glaube ich, braucht man nicht drüber zu resonieren.
Laut Bundesumweltministerium reißt Deutschland die angestrebten Klimaschutzziele noch deutlicher als angenommen. Eigentlich ist vereinbart, bis 2020 40% weniger Kohlendioxid auszustoßen im Vergleich zu 1990. Doch das Umweltministerium geht inzwischen nur noch von bestenfalls einem Minus von gut 32% aus. Grünen-Vize-Fraktionschef Oliver Krischer spricht von einem Offenbarungseid.
Wir sind inzwischen leider vom Klimaschutzvorreiter zum Nachzügler geworden. Und wer so krachend ein Ziel verfehlt, der kann international keine Anerkennung mehr genießen.
Eine neue Bundesregierung mit grüner Beteiligung würde dies ändern, sagt Krischer. Experten warnen unterdessen erneut vor gravierenden Auswirkungen des Klimawandels. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, fürchtet, dass Klimaveränderungen ganze Gesellschaften destabilisieren könnten. Der Migrationsdruck würde stärker, die Entwicklungsperspektiven der Ärmsten in der Welt schlechter. Für Barbara Hendricks ist das einerseits eine traurige Bestätigung ihres Alarmrufes, andererseits ein Zeichen, dass sie in vielen Bereichen eben nicht gehört wurde. Sie sei zwar
die erste und bisher einzige Ministerin, die immer schonungslos auch die Defizite aufgedeckt hat, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Ja, das will ich gerne einräumen, es hat nicht gereicht.
Hendricks fordert von einer Jamaika-Koalition, hier nachzuschärfen. Eine von vielen Herausforderungen für ein mögliches gelb-grün-schwarzes Bündnis.
Angela Ulrich berichtete. Von Wirtschaftsministerin Tsipras war ja eben schon die Rede und in Sachen Klimaschutz machte sie ja keine besonders gute Figur. Wie gut, dass es heute noch einen anderen Termin gab, bei dem sie glänzen konnte. Es ging um die Verkündung der Herbstprognose, wie stark die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr voraussichtlich wachsen wird. Thorsten Huhn hat sich das angehört.
Die deutsche Wirtschaft hat sich in diesem Jahr besser entwickelt als erwartet. Die Bundesregierung erhöht daher ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 2%. Im Frühjahr hatte man nur mit 1,5% gerechnet. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Tsipras, SPD, beschreibt die Lage so.
Die deutsche Konjunktur ist im ersten Halbjahr sehr stark gelaufen. Die Investitionstätigkeit und die Beschäftigung haben sich dynamischer entwickelt, als wir das im Frühjahr erwartet hatten. Dazu hat, wie schon auch in den vergangenen Jahren, eine starke Binnennachfrage beigetragen.
Es gab zudem einen Aufschwung in der Eurozone und auch im Welthandel. Davon profitierten die deutschen Unternehmen. Tsipras geht davon aus, dass sich die Weltwirtschaft weiterhin robust entwickelt, sodass die deutsche Exportwirtschaft weiterhin gute Geschäfte machen kann.
Was den Binnenmarkt anbelangt, gehen wir davon aus, dass die öffentlichen Investitionen weiter anziehen werden und auch der private Wohnungsbau. Ebenso wie der öffentliche Wohnungsbau. Und das heißt, in Deutschland wird dann mehr investiert, die Investitionsquote steigt.
Stolz verwies die scheidende Bundeswirtschaftsministerin darauf, dass die Regierung der Großen Koalition in der auslaufenden Legislaturperiode die Investitionen um rund 45% auf 36 Milliarden Euro erhöht habe. Die gut laufende Konjunktur hat sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt.
Die Erwerbstätigkeit wird mit 44,3 Millionen Personen in diesem Jahr einen neuen Rekord erzielen. Insgesamt hat die Zahl der Erwerbstätigen in dieser Legislaturperiode, also in den 4 Jahren, um 2,5 Millionen Personen zugenommen.
In diesem und im nächsten Jahr werde die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 1,2 Millionen Personen steigen, sagte die SPD-Ministerin. Zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt insgesamt, sagte Tsipras.
Die Arbeitslosigkeit lag schon im letzten Jahr auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und sie wird in diesem und im kommenden Jahr weiter zurückgehen. Und das, obwohl wir ja sehr viele Menschen doch, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, in den Arbeitsmarkt integrieren müssen.
Ein Problem bleibe es, dass es immer noch relativ viele geringfügig Beschäftigte gebe und viele Personen mit befristeter Beschäftigung. Eine Herausforderung sei es auch, in sogenannten abgehängten Regionen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Kritisch blickt Tsipras auf die Planung und Umsetzung von Großprojekten in Deutschland. Da sieht sie Handlungsbedarf.
Wo wir sicherlich noch überlegen müssen, wie wir es geschickter machen können, ist bei der Frage von Großvorhaben. Das ist ja ein altes Problem in Deutschland. Nicht nur, dass wir sie operativ an einigen Stellen nicht so gut hinkriegen, sondern auch die Planungsvoraussetzungen sind ja teilweise doch sehr schwierig.
Man sollte überlegen, ob es bei manchen Projekten nicht Sinn mache, das nach der deutschen Einheit geschaffene Gesetz wieder anzuwenden, wonach es nur eine Rechtsmittelinstanz geben würde.
Seit fast einem halben Jahr sitzt die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu jetzt schon in einem türkischen Gefängnis. Die Behörden werfen der Mutter eines 2-jährigen Sohnes vor, einer linksextremistischen Terrororganisation anzugehören und für diese Organisation Propaganda betrieben zu haben. Tolu droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren. Heute begann der Prozess gegen sie und 17 weitere Angeklagte in Istanbul. Christian Buttgereit berichtet.
Jeans, weißes Top, blauer Blazer. So erschien Meschale Tolu vor Gericht. Gegen Mittag hatte die einzige Deutsche unter 18 Angeklagten Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Sie sprach schnell, aber selbstbewusst. Ja, sie habe als Übersetzerin und ehrenamtliche Journalistin für die linksgerichtete Nachrichtenagentur ETA gearbeitet. Die Vorwürfe, Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung, wies sie bestimmt zurück. Heike Hensel, die als Bundestagsabgeordnete der Linken den Prozess beobachtet, zeigte sich beeindruckt.
Ich fand Meschale Tolu erstaunlich stark, klar. Sie hat deutlich dargelegt, dass sie häufig überhaupt nicht in der Türkei war. Sie war bei vielen Anklagepunkten in Deutschland anwesend und hat sehr gut, finde ich, gesprochen und hat mir einen sehr guten Eindruck gemacht.
Die Staatsanwaltschaft wirft Meschale Tolu unter anderem vor, Mitglied der verbotenen marxistisch-leninistischen kommunistischen Partei gewesen zu sein. Als Beweis dient der Staatsanwaltschaft eine kommunistische Zeitschrift, die bei ihr sichergestellt wurde. Die Angeklagte selbst entgegnete, diese Zeitschrift könne man an vielen Kiosken frei erwerben. Ähnlich der Vorwurf, bei einer Gedenkveranstaltung eine Flagge der Sozialistischen Partei der Unterdrückten getragen zu haben. Zum Tatzeitpunkt war diese Partei noch nicht verboten. Andere Vorwürfe wurden von den Anwältinnen zerlegt. Auch sie hätten eindeutig zur Entlastung Meschale Tolus beigetragen, sagt die Tübinger Bundestagsabgeordnete Hensel.
Die Anwälte haben sehr gut herausgearbeitet, dass mittlerweile die Angeklagten ja 5-6 Monate in Untersuchungshaft sind und in dieser gesamten Zeit die Staatsanwaltschaft sich eigentlich nicht die Mühe gemacht hat, ernsthaft Beweise oder neue Beweise zu suchen, sondern einfach die Polizeiprotokolle übernommen hat. Eigentlich auch schon ein unhaltbarer Zustand. Und insofern ist es völlig klar, was hier passiert. Die Staatsanwaltschaft hat nicht aktiv versucht, an diesen Fällen zu arbeiten. Sie hätte auch die Aufgabe, nicht nur belastendes, sondern auch entlastendes Material zusammenzutragen. Und von daher ist es inakzeptabel, wie die Staatsanwaltschaft da gearbeitet hat.
Für Tolus deutschen Anwalt Dieter Hummel bestätigt sich damit seine Einschätzung der Anklageschrift. Sie sei dünn und konstruiert. Und wenn es mit rechten Dingen zuginge, dann dürfte Meschale Tolu keinen Tag länger in Haft bleiben, meint Hummel.
Wir hoffen darauf, dass es heute, spätestens morgen, zur Freilassung unserer Mandantin kommt. Wir halten die Vorwürfe für nicht geeignet, weitere Untersuchungshaft anzuordnen. Aber wir wissen auch, dass das nicht nur rechtsförmigen Überlegungen folgt. Von daher, wir hoffen.
Trotzdem forderte der Staatsanwalt am Nachmittag Haftverlängerung. Sollte es am Ende sogar zu einer Verurteilung kommen, dann wäre das aus Sicht der linken Abgeordneten Hensel ein politischer Skandal.
Alles, was nicht zu einem Freispruch führt, ist wirklich politisch motiviert und kommt dann wirklich auch als Ansage, muss man sagen, von ganz oben, von Erdogan.
Im Gedächtnis dürfte Prozessbeobachtern auch Tolus Schilderung ihrer Festnahme in der Nacht zum 30. April bleiben. Polizisten hätten sie gewalttätig vor den Augen ihres 2-jährigen Sohnes festgenommen und sogar Waffen auf das Kind gerichtet. Ob sich auch der Richter davon beeindrucken lässt, wird das Urteil zeigen. Wann es fällt, ist nicht abzusehen. Im Falle einer Verurteilung drohen Meschale Tolu 15 und im Extremfall sogar 20 Jahre Haft.
Seit Wochen fliehen jeden Tag Tausende von Menschen aus Myanmar, dem früheren Burma, ins Nachbarland Bangladesch. Es handelt sich um Angehörige der Rohingya, einer muslimischen Minderheit im Westen des Landes. Die Regierung Myanmars bestreitet, dass sie für diesen Massenexodus verantwortlich sei. Doch genau darauf deuten die neuesten Erkenntnisse des UN-Büros für Menschenrechte hin. Die brutalen Übergriffe auf die muslimische Minderheit seien gut koordiniert gewesen. Die Experten berufen sich dabei auf Interviews, die sie mit geflüchteten Rohingyas in Bangladesch geführt haben. Julia Kastein berichtet.
Nur 9 Tage waren die 3 Experten des UN-Menschenrechtsbüro im größten Flüchtlingscamp der Rohingya in Bangladesch. Doch was sie zu hören bekamen, war erschütternd. Eine 60-jährige Frau hätte Folgendes erzählt, so Mitarbeiterin Aswa Petra.
The day of the big attack, the Myanmar army came and surrounded our house.
Am Tag des Angriffs umstellten Soldaten unser Haus und riefen, wir würden nicht hierher gehören und dass Myanmar nicht unser Land sei. Dann fingen sie an zu schießen. Wir versuchten uns zu verstecken. Ich rannte mit meiner Familie in die Hügel. Auf der Straße sahen wir viele Leichen. Es war furchtbar. Frauen wurden vor unseren Augen vergewaltigt. Manche waren erst Kinder. Insgesamt sprachen die UN-Experten mit 65 Flüchtlingen, entweder einzeln oder in Gruppen. Die Informationen, so Teamleiter Thomas Hunneke, seien gut und glaubhaft gewesen.
The credible information we gathered indicates.
Diese Informationen zeigen, dass die Zerstörung der Dörfer und all die schweren Menschenrechtsverletzungen auf sehr systematische, gut organisierte und koordinierte Weise durchgeführt wurden. Das Ziel der Soldaten und einiger Zivilisten aus der buddhistischen Mehrheitsgesellschaft Botschaft sei klar. Sie wollten die muslimischen Rohingya komplett vertreiben und ihre Rückkehr unmöglich machen, so Hunicke.
The destruction by the Tatmadaw of houses, fields.
Die Zerstörung der Häuser, der Felder, der Ernte, des Viehs, selbst der Bäume, all das macht eine Rückkehr in ein normales Leben dort fast unmöglich.
And livelihoods in the future in northern Rakhine almost impossible.
Nach Aussage der Flüchtlinge hätte die Verfolgung auch nicht erst mit dem Ausbruch der Gewalt Mitte August begonnen, so Menschenrechtsexpertin Petra.
After a month before 25th of August, the Myanmar security forces imposed further restrictions on access to markets.
Schon einen Monat vorher haben die Sicherheitskräfte weitere Beschränkungen verhängt gegen die Rohingya. Sie durften nicht auf dem Markt, in die Kliniken, in Schulen oder in ihre religiösen Stätten. Viele Männer wurden verhaftet und von vielen hat man seitdem nichts mehr gehört. Über eine 500.000 Rohingya haben ihre Heimat in Myanmar in den vergangenen Wochen verlassen. Und das UN-Menschenrechtsbüro macht sich große Sorgen um jene, die noch dort sind. Ob es sich hier schon um einen Genozid handle? Das müssten Gerichte klären, so Experte Hunicke. Sein Chef, UN-Menschenrechtshochkommissar Zeit, hatte von ethnischer Säuberung gesprochen. Sie hätten bei ihrem Einsatz nun nichts gefunden, was gegen diesen Befund spricht.
Die Pläne der EU-Kommission zur Absicherung der Spareinlagen sind für die Bundesregierung ein rotes Tuch. Und nicht nur für die Bundesregierung. Auch einige andere nördliche Mitgliedsländer wollen von den EU-weiten Einlagerungssicherungsversuchen nichts wissen. Es geht um die Frage, ob nach einer Bankpleite in einem europäischen Land auch die Banken der anderen Länder für die Verluste gerade stehen müssen oder nicht. Für die EU-Kommission wäre das ein Akt der Solidarität. Ralf Siener berichtet.
Dieses Wort gehört zu den Lieblingsvokabeln von Jean-Claude Juncker.
Einlagensicherung.
Denn eine europäisierte Einlagensicherung ist für Juncker ein Beispiel für ein einiges Europa, das zugleich mehr Sicherheit für alle Europäer bietet. Jedenfalls für Europäer in Ländern wie zum Beispiel Italien, wo sich in den Bankbilanzen viele faule Kredite häufen.
Since mid-2014, the share has been reduced from 6.7% to 4.5%.
Zwar betont EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis, dass seit 2014, also dem Amtsantritt der Juncker-Kommission, die Zahl der ausfallbedrohten Bankkredite rückläufig sei. Doch Italiens Banken sitzen weiterhin auf einem Berg voller Kredite, die eine der wichtigsten Volkswirtschaften der EU bedrohen.
But we need to accelerate this trend and prevent the stock from building up again.
Man müsse deshalb weiterhin energisch die Zahl dieser faulen Kredite reduzieren, gibt auch Junkers Bankexperte Dombrovskis zu. Doch trotz des massiv angeschlagenen Bankwesens in mehreren südeuropäischen Ländern gibt die Juncker-Kommission ihre Idee der Vergemeinschaftung des in Europa sehr ungleich verteilten Sparerrisikos nicht auf.
Es ist keine Vergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme geplant,
betont Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Aber de facto würden zum Beispiel Sparer aus Deutschland, den Niederlanden oder Österreich, also Ländern mit einem stabilen Bankensystem, letztlich mit ihrem Geld der Einlagensicherung für marode Banken in Italien und anderswo haften.
Dass, wenn die nationalen Töpfe leer sind, andere mit einspringen.
Um die Kritik zu entkräften, will die EU-Kommission das europäisierte Einlagensicherungssystem EDIS in zwei Phasen einführen. In Phase 1 gibt es ausschließlich Kredite aus dem europäischen Einlagentopf, die zurückgezahlt werden müssen und die nur dazu benutzt werden dürfen, die Zahlungsfähigkeit der nationalen Sicherungssysteme zu garantieren. Erst wenn Europas Bankbilanzen weniger risikobehaftet sind, folgt Stufe 2. Die Einlagensicherung, unter anderem der deutschen Sparer, könnte dann dazu genutzt werden, Bankverluste in anderen Staaten auszugleichen. Ein völlig falsches Signal, heißt es dazu aus der Eurogruppe. Und deshalb weiß auch niemand, wann sie wirklich kommt. Die von Jean-Claude Juncker so sehr favorisierte
Einlagensicherung.
Ralf Siener, Brüssel.
Auch mehr als ein Jahr nach der Brexit-Abstimmung ist sich die britische Regierung noch nicht einig, wie dieser Ausstieg aus der Europäischen Union eigentlich aussehen soll. Wird es ein Abkommen mit der EU geben, eine Übergangszeit? Oder wird es ein harter Brexit ohne überhaupt ein Abkommen? In der britischen Regierung gibt es offenbar so eine Art Wettbewerb nach dem Motto, wer ist der beste Brexiteer? Und da geht es dann auch um die Frage, wer jetzt schon bereit ist, Geld für den harten Brexit bereitzustellen, um seine Entschlossenheit zu beweisen. Thomas Spickhofen über die Rangeleien in der Downing Street.
Die Frage, die Radiomoderator Ian Dale an Premierministerin Theresa May hatte, war ebenso einfach wie schwierig.
If there was a Brexit vote now,
wenn jetzt über den Brexit abgestimmt würde, würden Sie mit Ja stimmen? Beim letzten Mal waren Sie ja dagegen. Haben Sie Ihre Meinung geändert?
Have you changed your mind?
Auf so eine hypothetische Frage antworte sie nicht, sagt May zunächst.
I don't answer hypothetical questions.
Aber der Moderator lässt nicht locker. Warum könne sie, als die, die den Brexit nun herbeiführen soll, nicht einfach sagen, ja, ich würde diesmal auch dafür stimmen? Da gerät die Regierungschefin ins Schleudern.
When you come, I could sit here and I could say, oh, I'd still vote remain or I'd vote leave, just to give you an answer to that question.
Ich könnte einfach sagen, ich würde dafür oder dagegen stimmen, nur um die Frage zu beantworten. Ich würde dann wie beim letzten Mal das Für und Wider abwägen. Aber wir haben nicht noch ein Referendum. Das ist das Entscheidende. Wir werden kein weiteres Referendum haben.
We're not having another referendum.
Ein klares Bekenntnis zum Brexit um jeden Preis hätte für viele Brexit-Freunde allerdings anders klingen müssen. Misstrauisch verfolgen die Brexit-Freunde auch den Kurs von Schatzkanzler Philip Hammond. Der möchte nämlich in seinem Haushalt noch kein Geld für den Ausstieg ohne Abkommen einstellen. Das fehle dann nur woanders, sagt Hammond.
Because every pound we spend on contingent preparations for a hard customs border.
Jedes Pfund, das wir für die Vorbereitung einer harten Zollkontrolle zurücklegen, können wir nicht im Gesundheitswesen oder für die Bildung ausgeben. Deshalb sollten wir das erst im wirklich letzten Moment machen, wenn wir es müssen.
Until the very last moment when we need to do so.
Seinem konservativen Parteifreund David Jones, der bis Juni Staatssekretär im Brexit-Ministerium war, ist das zu wenig. Es wäre ein sehr klares Zeichen an die EU, sagt Jones, wenn man das Geld jetzt schon quasi vorzeigen könne.
I think that, as I say, to earmark the money, to set it on one side, gives a very clear signal to the European Union.
Wenn nicht, dann sehe die Drohung mit einem knallharten Ausstieg ja doch sehr weich aus, findet Jones. Schatzkanzler Hammond sagt, wir werden bereit sein, aber wir werden das Geld nicht früher als unbedingt notwendig verplanen, nur um irgendetwas zu demonstrieren.
We will be ready, but we will not spend it earlier than necessary, just to make some demonstration point.
Seine Premierministerin wiederum erklärte heute im Unterhaus, doch, es gibt Geld, und zwar schon jetzt.
Wir halten Geld auch für einen Austritt ohne Abkommen bereit. Es wird jetzt noch einmal ganz frisch 250 Millionen Pfund für verschiedene Ministerien geben, für die Vorbereitungen auf den Brexit.
Thomas Spiekhofen berichtete aus London. Die Rheinbrücke bei Leverkusen ist marode. So marode, dass Lastwagen sie gar nicht mehr benutzen dürfen, weil sie zu schwer sind. Die Behörden wollen eine neue Brücke bauen, aber dagegen hatte eine örtliche Bürgerinitiative geklagt, weil sie eine Belastung der Umwelt befürchtet. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht den Streit entschieden. Silvia Stadler berichtet.
Die neue Leverkusener Rheinbrücke im Verlauf der Bundesautobahn A1 kann wie geplant gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat Klagen einer Bürgerinitiative und eines privaten Klägers gegen das Vorhaben abgelehnt. Die Richter erklärten die Planfeststellung der Bezirksregierung Köln weise keine Rechtsfehler auf. Insbesondere durch zahlreiche Ergänzungen im Planungsverlauf seien strittige Punkte ausgeräumt worden. Der Vorwurf der Kläger, die Planungen seien bereits jetzt zwingend auf eine Hochstraße im Anschluss an die Brücke festgelegt und würden eine spätere Tunnellösung auf Leverkusener Seite gänzlich ausschließen, hätten sich so nicht bestätigt. Auch seien die Risiken, die mit der Öffnung einer ehemaligen Deponie der Bayerwerke am Baugrund verbunden seien, durch die Planer ausreichend geprüft worden, so Gerichtssprecher Andreas Korbmacher.
Bedenken, die hinsichtlich der Altablagerung geltend gemacht worden sind, sind umfangreich erörtert worden in Gerichtsverhandlungen, 2 Tage lang. Das heißt, es ist sehr genau vom Gericht nachvollzogen worden, inwieweit hier Sicherheitsanforderungen, Gesundheitsanforderungen, inwieweit dem Rechnung getragen worden ist. Und auch hier ist das Gericht zum Ergebnis gekommen, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
Der Beklagte hätte nicht nur selbst 150 Probebohrungen vorgenommen, sondern sich bei der Abschätzung der Risiken zu Recht darauf berufen können, dass die Altlasten in den letzten Jahrzehnten bereits mehrfach untersucht worden sind. Die Vertreter der Planungsbehörden ließen am Rande der Urteilsverkündung erkennen, dass nun zügig mit dem Bau und ersten Ausschreibungen begonnen werden soll.
Mit diesem Bericht von Silvia Stadler geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.